willkommen zum Szenisch NBA Podcast. Ich bin der Leo.
Und ich bin Ricky. Heute reden Leo und ich über die Conference Finals und dann noch über ein paar Free Agents im Sommer.
Ricky, ich weiss, für dich ist es vielleicht ein bisschen ein schwerer Tag heute. Wir recorden gerade am Mittwoch. Sagen wir mal, damit wir updated sind wie euch für die Playoffs. Ja, ich glaube, wir können ja direkt reingehen, weil wir haben ja nur einen Playoff-Talk heute. Potenziell Free Agent-Talk nachher, aber ja, ich würde direkt anfangen mit Pacers Knicks.
Ja, tough. Also ich habe sicher auch die unterhaltsamste Serie.
Ja, im Moment schon 3-1 finde ich einer. Sicher auch die unterhaltsame Serie von den beiden, finde ich, obwohl beide 3-1 stehen. Aber der Leo und ich haben darüber geredet, das hat wirklich alles. Du hast sozusagen alte Rivalry, wo respawned wirst, du hast knappe Spiele, du hast neue Overtime, du hast neue Rivalries, du hast also ein bisschen so Agendas, weil Halliburton ist vor den Playoffs von den anderen Spielern in der Liga als meist overrated Spieler gewotet worden. Und jetzt ist er gut im Spielen, du kannst trotzdem overrated, aber ich meine, es ist halt schwierig overrated zu sein, wenn du gut spielst.
Ja, und dann hast du nichts auf der anderen Seite, wo erstmal Conference Finals sind in 30 Jahren. Und
25.
In 25 Jahren, ja. Entschuldigung. Und sogar Favorit sind eigentlich für die, also in der höheren Seed für die Serie. Und Thibs, wo ja auch dort wirklich ein. So, er spielt ja also spielt 90 Minuten auch, wenn sie down by 50 sind. Und auch, it will catch up to them, will not catch up to them. Bis jetzt, also healthmäßig, sind die ja gut dran. Touchwood. Ja, ich bin unabhängig für dich. Ja. Also, die Highlight von der ganzen Geschichte sind riesige Comebacks. Also, alle Spiele sind Comebacks, bis auf heute oder gestern Abend, wo Pacers bei 9 gewonnen haben. Und ja, Pacers sind voraus für fast immer, aber nichts haben fast ein Comeback staged.
Ja, es wird immer irgendwie knapp. Und was mir auch sagen möchte, ist, wir schauen jetzt das Spiel immer über all Possessions.
Ja.
Und dort. Das Einzige, was ich wirklich bemangle im Format, ist, es steht am Anfang, wie lange es geht. Und ich weiss noch aus meiner Erfahrung, Game 1 ist das All-Possessions-Format von dem 48 Minuten gewesen. Und dort ist ja ein Overtime gegangen. Das heisst, nach so 42 Minuten sind alle vier Viertel durch gewesen. Das heisst, ich habe heute Morgen anfangen zu schauen und ich habe mir gedacht, es wird eh Overtime sein. Das heisst, ich habe die erste vierte Viertel so geschaut mit dem Grinsen, so, ja, wir sind jetzt 20 in der 3, wir holen das auf, weil das geht ja 48 Sekunden lang. Und irgendwann im vierten Viertel bin ich so am Rechnen, war das nur noch 3 Minuten und es kann irgendwie nicht sein und so. Und dann musste ich realisieren, also nein, ich bin einfach gebetet worden. Irgendwie haben sie die Zusammenfassung ein bisschen anders geschnitten das Mal, oder das Spiel ist einfach an sich länger gegangen.
Ja, das Spiel ist an sich
und nichts haben verloren. Genau. Ja, also ich glaube, das Highlight von der Serie ist Game 1. Also was ein Game.
Auf jeden Fall.
Es war wirklich sehr ein knappes Spiel gewesen, durchaus. Also wenn du so die Viertelpunkte anschaust, alles knapp. Dann im vierten Viertel hat es New York geschafft, ein bisschen davor zu ziehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber es waren irgendwie 9 Punkte Vorteil mit noch 50 Sekunden gewesen und dann irgendwie
ja, also New York,
15 mit 1,5 oder so. Also weißt du, irgendwie so die Betting Odds.
Ja,
oder also, das, ja, vielleicht ist sogar 17 mal gewesen. Und irgendwie die Betting Odds haben gesagt, ja, zu 98% gönnt New York so ein Spiel. Dann nein, ist Overtime gegangen, riesen Comeback, nichts haben ihre Freiwürfe nicht gemacht. Ja, Halliburton drivet irgendwie, geht wieder raus, macht einen Stepback, was er denkt hat, ist ein Dreier, trifft Backrim, geht in die Luft so hoch, dass du es nicht mehr im Kamera mehr siehst, plötzlich spawnt der Ball wieder und droppt innen. Er hat denkt, ist ein Dreier, fängt an zu jubeln. Refs und Galo ist nur ein Zweier, geht auf Overtime, aber das hat weit gelangt, weil ich viel, wenn du so auf Overtime kommst, hast du wirklich mehr Momentum und Indiana hat dann in Overtime gewonnen. 1-0 Indiana.
Neesmith 8 von 9 im Dreier und irgendwie 7 von 7 oder 7 von 8 oder so im vierten Viertel. Also, ja.
Er hat, wenn er aufs Play, also ich könnte ja auf der NBA aufs Plays gehen, wenn er ganz runter scrollt im vierten Viertel, steht irgendwann wirklich nur noch so. Neesmith 3-Point Make. Neesmith 3-Point Make. Also er hat irgendwie 5 hintereinander getroffen, glaube ich. Irgend so etwas. Also er hat wirklich Game von seinem Leben gemacht, wahrscheinlich. Und ja, das hat schon ein bisschen Druck gebrochen, muss ich sagen, an New York. Dann hast du Game 2 auch knapp verloren. Game 3 hast du gewinnen, aber auch mit einem Comeback. Also auch nicht ganz klar gewesen. Und jetzt habe ich wirklich gesagt, ich habe wirklich daran geglaubt. Ich habe gemeint, hey, look, du hast Game 3 gewonnen. Jetzt ist nur noch 2-1. Wenn du jetzt Game 4 holst, hast du sogar wieder Homecourt Advantage. Aber heute Morgen war das leider nicht so. Jetzt ist 3-1 für Indiana und Indiana ist, also seit Game 1, aber immer noch der Favorit, um diese Serie zu gewinnen. Ja, ist nichts verloren, aber ist schon sehr schwierig. Du musst jetzt 2 Games in Indiana gewinnen. Nein, nur noch 1. Nur noch 1 in Indiana.
Ja, du musst 3 in a row gewinnen.
3 in den Rang gewinnen, ja. Genau. Und ich fühle, wird schwierig, aber so ist der Sport halt, ja.
Und deswegen ist es auch geil, weil sonst...
Deswegen ist es geil, es passiert alles, ja. Ja. Und ich finde, als Knicks-Fan so, ich habe recht das hoch gehabt, nachdem wir Boston geschlagen haben, wo ich schon ein bisschen gedacht habe, so, Alter, mein Gun, aber wie, so, ich habe schon ein bisschen unverdient gewonnen, die ersten 2 Spiele wegen Total Margin von 3 Punkten gewonnen und Overtime und Comebacks und keine Ahnung was. Und jetzt ist viel passiert, wirklich das Gegenteil. Also jetzt haben wir so ein knappes Spiel aus der Hand gegeben, ein Overtime-Loss, so ein bisschen der umgekehrte Effekt und es ist schon scheiße, aber ja, der Ball also, ist rund, oder wie man so schön sagt.
Ich finde, was du bis jetzt gesagt hast, bin ich total einverstanden. Ich würde noch gerne highlighten. Also Halliburton hat gestern oder heute oder wie immer du sagen willst, hat wirklich einen von den besten Playoff-Spiel gedroppt in der Geschichte.
Also in der Geschichte fände ich jetzt ein bisschen das, übertrieben.
Das sage nicht ich. Das sagt, er ist ja die einzige Person, die so viele Punkte gemacht hat, so ein Triple-Double mit so vielen Punkten hat, ohne Turnovers.
Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt so viele Game Scores anschaust.
Ich finde, das sind nicht so viele Stipulations. Du sagst, er ist der Spieler, der Triple Double mit den meisten Punkten gemacht hat, ohne mit 0 Turnovers. Das ist nicht so, ja, und er hat, es war schon am Dienstag, und er hat noch Tische umgekehrt und er hat noch Afro. So, ich finde, das ist nicht allzu weit herkommt.
Warte, ich suche gerade. Weißt du, was Game Score ist? Das wird wie so ein Spiel werten, wie gut du gespielt hast.
Ja, ich weiß nicht, wo du es finden wirst.
Ja, ich habe es gefunden. In den Playoffs, was hat er gehabt? Er hat gestern einen Game Score von 36,4 gedroppt. Das tut ihn knapp außerhalb von der Top 100 droppen in Playoff Performances.
Laut Game Score hat er einen sehr guten, nicht All-Time Performance gehabt, kann man so sagen.
Ja. Das kann man so sagen. Aber eben, Games ist auch nicht perfekt. Also ich sehe schon, was du meinst. Also 0 Turnovers mit wie viel? 15 Assists? 32
Punkte, 15 Assists und
12 Ja, das ist sehr, sehr gut. Er hat schon geguckt. 4 Steals, muss man auch sagen.
Aber, hey, 0 Offensive Rebounds also. Nicht so gut.
Ja, alles defensive.
Ja. Ja, nein, also auf der anderen Seite auch Pascal Siakam, wo er ist der Leading Scorer von der Pacers. Er ist auch recht viel am Droppen. Ja, kann ich. Als Raptors-Fan ist halt, ich finde es geil, dass Siakam so gut macht. Ich finde es halt ein bisschen schade. Aber ich finde, dass das ist so die richtige. Er hat bei uns hat das halt nicht. Es ist halt die richtige Wahl gewesen. Muss ihn traden. Ich finde, es ist halt schade, so, dass es so gut macht wie Brandes. Und ich glaube, er zeigt, dass er auf jeden Fall der zweite Star sein kann und er muss nicht nur ein dritter Star sein. The best Cameroonian-born player in the NBA, habe ich gehört.
Oh, also ich finde diese Saison, ja, kann man sagen. Ja. Embiid ist nicht so gesund gewesen heute.
Und da gibt es wahrscheinlich nur Herrn Embiid. Mir kommt, glaube ich, nie mehr in den Sinn, wo aus Kamerun kommt.
Ich tue schon mal googlen, du hast noch...
Kannst mal googlen.
Coloco, einer von deinen
Ex-Rappers. Ja, jetzt ist er bei den Lakers, glaube ich. Oder ist er überhaupt noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Siakam über Coloco würde ich nicht persönlich.
Würde ich auch nicht schreiben, ja.
Ich finde auch, das Letzte, was ich noch gerne sagen würde, finde ich interessant, dass Indiana, sie haben den Scheiß auf Rebounds, also nichts sind sie fett am Hand rebounden. Und Indiana, ihr ganzer Gameplan ist halt, sie haben lieber einen Rebound weniger, aber dafür Defensive Traditions sind zurück. Und nichts sind halt ein bisschen umgekehrt. Und bis jetzt.
Ja, Indiana spielt sehr auf den Fast Break. Und eben das heißt, also Amix, wenn sie wie sagen, hey, scheiß auf den Defensive Rebound, lieber rennt einer von uns schon führen und ja, vielleicht kassieren wir einen Offensive Rebound, aber wenn wir den Rebound holen, haben wir einen so gut wie einen offenen Layup. Und Amix auch, wenn sie den Korb kassiert, also Amix, du siehst wirklich, New York macht einen Korb, sie nehmen den Ball gerade raus, fetzt ihn gerade in die 80 Feet runter und gehen gerade auf den Fast Break. Also es ist sehr Fast Break-lastige Offense und es klappt auf jeden Fall gegen eine Mannschaft, wo
mehr
ein Set Offense und Set Defensive Style präferiert, ja.
Ich würde gerne noch so ein Nugget of Information geben. Ich weiß nicht, wie es in der NBA ist, aber zum Beispiel in der Euroleague und in Italien, in der Basketball-Liga dort, musst du halt nach jedem Out-of-Bounds, also seit Out-of-Bounds, musst du den Ball zum Schiedsrichter, der Schiedsrichter geht den Ball zurück, dann kannst du gehen. Aber in Spanien zum Beispiel muss das nicht passieren. Das heisst, du hast ein Out-of-Bounds, kannst so direkt, wie ein Handball oder wie ein Fußball, kannst du direkt weitergehen, dann hat es halt so viel mehr Konters. Und ich weiß nicht, wie es in der NBA ist, aber ich glaube, in der NBA musst du auch dem Schiedsrichter den Ball geben.
Oder? Im NBA musst du beim Out-of-Bounds musst du den Schiri den Ball nehmen, beim nach einem Punkt nicht.
Ja.
Das heisst, ja.
Und beim das beim Out-of-Bounds passiert, das limitiert halt das Spiel vom Spiel. Ich finde, wenn du es direkt geben kannst, dann würde man so viel mehr so Transition, und ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist fürs Spiel, so in Anführungszeichen, ob das lustiger macht oder vielleicht zu viel Transition heavy oder so. Aber ich fände es geil, mal zu sehen, wie es ist, wie schnellere Spieler halt das, oder schlauere slash schnellere Spieler das so executen können. Also zum Beispiel Chris Paul finde ich interessant, wenn er, weißt, er ist immer so recht tief, gerade direkt an einen Pass oder so. Würde man interessant finden.
Ich habe gesehen, es nimmt aber auch weg von den Coaches Challenges. Also weißt, wenn du ganz genau weißt, das ist nie im Leben unser Ball, du jeitest einfach sofort wieder ins Spielfeld rein, weil dann ist wie ein neues Spielzug, dann kannst du nicht mehr zurückziehen. Und ich glaube, wegen dem wird es die NBA nicht wählen, weil sie basiert sehr viel auf so, ja, Coach Challenge und es muss fair sein und so. Und aber es ist sicher auch spannend, weil es, also ist halt die Frage, oder? Was willst du als Fan sehen? Willst du noch mehr Fast Breaks? Willst du noch mehr,
aber Transition? Mehr Highlights, mehr Fehler oder mehr Dunks oder so weniger Fehler und mehr Set Attacks? Das ist so nicht die Frage.
Genau, mehr so Set Plays. Ja, ja, ist halt eine Geschmackssache. Ich finde, ein Mix ist nicht gut, aber ich finde, NBA erlaubt beides gut. Also eben Indiana tut schon sehr viel auf den Fast Break spielen und das können sie auch, das schaffen sie auch. Aber es hat auch Mannschaften wie Boston, die ein bisschen methodischer sind, die ein bisschen ruhiger spielen und das gibt es auch und es gibt auch Erfolg. Also ich finde, NBA hat da eine gute Balance gefunden.
Gleichgewicht. Kein Französisch.
Ein gutes Gleichgewicht. Ja. Ich möchte noch kurz einen Shoutout geben.
Okay.
An einen Spieler, wo ich «I was not familiar with your game». Und zwar ist es Andrew Nembhard.
Ah, Nembhard, okay. Ja.
Also, ich habe letztes Jahr schon gedacht, so krass, der wahrscheinlich mit dem einen Long-Range 3-Pointer, wo statt 3-0 für New York dann 2-1 für Indiana war, habe ich gemeint, er hat eigentlich sehr geredet, aber ich habe gemeint, gut, das ist ein Flug, er ist meine auf dem Tag ein 10-Point-per-Game-Score in der Regular Season. Aber irgendwie in den Playoffs, ich habe es vielleicht wie so der Jamal Murray-Effekt, in den Playoffs wird er immer besser, als was er in der Regular Season meinen würde. Also, er schießt über seine Playoff-Karriere, was in dem Sinn wie viele Spiele? Nur 31 Spiele sind, aber trotzdem schießt er 49% von 3. Und ja, auch jetzt diese Serie wieder 50%, letzte Serie 50%. Also er ist ein richtiger Baller. In den Playoffs, wenn es darauf ankommt, er wird immer besser. Und das ist, glaube ich, mega wertvoll für eine Mannschaft. Und ja, kurzer Shoutout ihm. Props, immer wenn er reinsah, aber ich bin so, nein, scheiße, nicht der, aber der trifft wieder alles.
Und?
Ich habe Bock auf den.
Brutaler Verteidiger.
Brutaler Verteidiger? Ja.
Nembhard, oder? Oder Neesmith, wie du sagst. Neesmith.
Ich finde, Neesmith ist halt je nachdem. Nembhard hat recht Mühe mit Brunson.
Ja.
Also dort wird er immer geguckt, jeder Fadeaway geht innen mit Brunson. Aber der Neesmith ist ein bisschen grösser, der kann das ein bisschen besser, habe ich das Gefühl.
Ja.
Aber ja, dafür ist Neesmith vielleicht auf einem kleineren, so einem wendigeren Spieler, vielleicht effektiver.
So ein Screen Navigator, ja.
Genau, Neesmith ist vielleicht ein bisschen bulliger.
Ja. Gut. Gehen wir auf die andere Seite. Im Westen.
Im Westen, ja.
Da hat es zwei Spiele gehabt, wo einfach. Ich glaube, Timo hat auch so Bus verpasst oder so. Zwei Spiele.
Die sind nicht gekommen.
Genau. Und dann im dritten Spiel ist auch sie auch nicht gekommen. Sie sind vielleicht sind sie auf Utah gegangen, statt auf Minnesota. Können sie. Und dann im vierten Spiel endlich mal ein Titan Game. 128, 126 statt 3-1 für OKC. Ich finde, mein Takeaway von dieser Serie, es ist die J-Dub, wie sagen wir das, so Comeback-Serie. Wenn er ja letzte Serie hat ein gutes Spiel gehabt, ein halb gutes Spiel und dann sonst nicht so gut gemacht. Und jetzt diese Serie ist er halt Bench-Leader. Also, er ist nicht von der Bank, aber er tut die Bench-Lineups leiden. Droppt trotzdem 23 Punkte. Er hat vorgestern gute sehr gute Job. Der ist Leading Rebounder auf seiner Mannschaft. Ja, das ist so ein mein 50% von Dreier von dieser Serie. Also das ist ein mein Takeaway. Wenn ich in einem Satz, in einem Spieler sagen muss, Shea ist halt immer noch Shea, was er macht, ist krass, die Tür geht nicht so, aber der Second Star ist aufgewachsen. Er ist aufgewacht.
Ja, also ich glaube, das macht sicher auch den Unterschied in dieser Serie. Was ich krass finde, ist, da steht es auch 3S, aber ich habe das Gefühl, diese Sache ist irgendwie viel gegessener als die andere Serie. Also da habe ich das Gefühl, ja, aber ich habe auch das Gefühl, okay, sie ist da klar die bessere Mannschaft. Also ja, nicht nur wegen der Tight Games, auch so generell. Hast du jetzt den einen Win von Minnesota, kannst du wirklich sagen, gut, das war irgendwie ein Flug gewesen, vor allem, weil es auch 40 Punkte gewesen sind. Das war einfach nicht der Tag von OKC gewesen.
Ja, es steht halt 2-1, wenn du so Big Wins anschaust.
Ja, so, wenn du so Point Aggregates machst, wahrscheinlich
statt 2-2. Es steht 115 eigentlich. Also es steht recht ähnlich, aber das Ding ist, die alle Punkte von Minnesota sind halt in einem Spiel gekommen.
Das ist
also, wenn du einmal von 42 gönnst, ist so. Und du gönnst einmal um 42 Punkte, du verlierst zweimal für 20 Punkte. Ich würde lieber das gönnst. Also, du bist besser, wenn du zweimal mit 20 Punkten verlierst, wie einmal bei 40 Punkte gönnst. Nein, ergibt das Sinn, keine Ahnung. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So.
Ja, es ist wie Tordifferenz bringt ja nichts. Also, Punktdifferenz.
Ja, genau, genau. Ja.
Lieber einfach jedes Mal um einen Punkt gewinnen. Aber ja. Ja. Ja, also auf jeden Fall, ich finde, okay, sie ist ja eigentlich schon der Favorit und wir haben am Anfang auch beide sie in den Conference Finals gehabt.
Ja.
Und ich finde krass, dass Minnesota es wirklich so weit geschafft hat und dass sie auch einigermaßen einen Fight gegen OKC zeigt. Also.
Ist noch nicht fertig, also mal schauen. Aber
eben, es ist immer noch nicht fertig, aber. Da würde ich mich jetzt mehr überraschen, wenn sie zurückkommen, auch wenn es beide 3S sind.
Ja.
Ja, und es gefällt mir. Es gefällt mir schon, was sie machen. Aber ich finde, OKC ist einfach, die sind zu viel. Also, wenn du den Shea stoppst, hast du noch einen J-Dub, dann hast du noch einen Chat, du hast auch noch eine ganz geile Bank-Unit, wo so viel drüber schießt. Und immer wenn ich All Possessions schaue, ich habe für jeden Schuss von OKC, den ich schaue, ist ein offener Dreier oder halt ein Shea-ISO. Und wenn. Das sind halt beide sehr gute Schüsse, die du als Offense hast. Und bei Minnesota sieht alles viel verkrampfter aus. Sie haben irgendwie viel mehr Mühe, in ihre Offense reinzukommen, gute Schüsse zu generieren. Und ich glaube, das widerspiegelt sich auch im Resultat. Ich kann dir aber nicht sagen, an was es liegt. Also,
ich
finde Anthony Edwards ist auch ein guter ISO-Spieler, aber irgendwie bei Minnesota der Ball fließt vielleicht nicht so gut.
Ich glaube, es sagt recht viel. Also, es sagt viel, dass zum Beispiel Terrence Shannon Jr., er ist im Spiel mehrmals reingekommen und er hat einfach alles explodiert sozusagen. Er ist so ein Sparkplug für die Mannschaft. Und das, den Sparkplug sollte Dante DiVincenzo sein. Den Sparkplug sollte vielleicht Mike Conley sein, vielleicht Nikhil Alexander Walker. So, es ist brutal zu sehen, dass so ein Rookie, oder ich glaube, Terrence Jr. ist ein Rookie, dass er einfach vor der Bank ist, ein Team, den Sparking Player beim dritten Viertel. Julius Randle averaged diese Serie nur 15 Punkte, 15,8.
Das Big Stinker, ja.
Das ist nicht gut genug. Und es ist, ja, es ist ein bisschen Julius Randle, aber es ist halt auch, OKC ist die beste Verteidigung in der Liga für einen Grund. Und du hast auch gesehen, wie Jokic gestruggelt hat. Jokic, Bestspieler, beautiful, also brutaler Passer, vielleicht der beste Passer in der Liga gerade. Anthony Edwards ist nicht so ein Passer und er hat sehr gut gegen die Lakers geschafft. Er hat es dann sehr gut gegen Hans Gunnar gegen Warriors geschafft. Und jetzt, die ganze Länge von OKC wird problematisch. Du siehst es, er überall. Er erwischt 3,3 Turnovers und Julius Randle 3,5. Verglichen mit dem einen Turnover, den er gewischt hat in der Lakers-Serie, das macht sehr viel aus.
Und ich finde auch Randle-Turnovers, ich durfte es aus Erfahrung sagen, sind die gefährliche Art Turnovers. Ich finde, ein Turnover, der Ball ins Out geht, ist nicht so gefährlich, weil du läufst nicht so im Konter rein. Aber ein Turnover, wo du den Ball noch live verlierst, also eben ein schlechter Pass, der von den anderen abgefangen wird, oder irgendwie ein Dribbling, der mich linkt und Ja, das sind die sogenannten Pick 6 oder Pick 2s im Basketball-Terms, wo du dann gerade im Korb kassierst. Ja, Pick 3s gibt es mittlerweile auch, ja. Und das sind wirklich gefährliche Sorte. Eben OKC und auch Indiana sind andere Seiten, sind genauso Mannschaften, die auf das lauern. Die wollen genau das, die wollen schnell spielen. Die wollen, wie nicht, dass du in deinem Set kannst reinkommen auf Offense. Und das gelingt ihnen beiden sehr gut. Und ja, ich habe Minnesota läuft ein bisschen dem innen. Also sie spielt wirklich die Karte von OKC, dass sie halt sich ja auch aus dem Konzept auch bringen lassen. Und ja, eben, die Vincenzo sollte ja wirklich der Bench-Sparkplug sein, aber er wird gemurdert. Also wenn du die Plus-Minus anschaust, er ist ja, mit Abstand der schlechteste. Minus 7,5. Randall irgendwie plus 1 über alle Spiele, finde ich krass. Aber eben, das zeigt einfach, die Vincenzo wirklich nicht seine Serie im Moment.
Ich würde nochmal etwas highlighten. Das ist Rudy Gobert. Oft suchen OKC, ich weiß nicht, ob sie suchen, aber es passiert, dass OKC Gobert auf Shea ist. Shea sucht den Switch und Shea attackt auf Gobert. Und Gobert hat wirklich eine immakulate Arbeit gemacht gegen Shea. Okay. Also, ich habe gefunden, er ist der beste Verteidiger gegen Shea, wo Minnesota auf ihn da hat. Also, auf ihn da hat. Ich habe es wirklich krass gefunden, mit dieser Length bothered hat sein Release. Er ist fast nie beat geworden. Wenig Fouls abgegeben. Das einzige Problem ist, dass er dann nicht dort ist, auf die Misses geholfen, weil dann, außer sie spielt to big line up, wird jetzt dann out-rebounded von so einem Chat oder von Homer auf der anderen Seite. Also, Rudy Gobert ist wieder der beste Verteidiger auf Shea, aber er fällt dann hinter drei, was dann Rebounds abgibt. Sein Plus Minus zeigt das auch. Also, Rudy Gobert auf plus 4, das ist durchaus gut.
Ja, damn. Also jetzt noch Preview für die Finals. Der obvious Pick, und ich habe auch den Pick of Sie wird, ist ja OKC gegen Indiana. Falls es zu dem kommt, wer sagst du, gönnt dann?
Ja, ich muss OKC sagen.
Okay.
Aber ich glaube auch, wenn es OKC nichts ist, dann sage ich OKC.
Ja, ich glaube, OKC ist von allen vier remaining Teams die beste Mannschaft.
Sie sind ja. Ich kann nochmal eine Statistik sehen, aber don't quote me on that, weil ich bin mir nicht so sicher, ob ich das gerade erfunden habe, ob es eine falsche Mannschaft ist. Aber ich glaube, Indiana ist so eine Top 7 Defense, Top 7 Offense seit Neujahr gewesen. Oder Top 5 oder Top 5 seit Neujahr.
Also, ich habe das auch gelesen, ja. Und irgendwie 44-20 Record seit Neujahr. Also
ich habe es nicht erwartet. Also ich habe es nicht richtig am Zünden. Ja, ich habe es nicht mitbekommen, wo das passiert ist. Oder durch die Saison. Und ich finde, jedes Jahr schaue ich so an, dann siehst du den Gönner und dann kommt dir so eine Statistik aus. Aber ich habe vielleicht, weißt du, wenn nichts alles gönnt, dann wird auch so eine Nix-Statistik rauskommen. So seit Neujahr machen es 90% für die Tür. Ich weiß nicht. So, vielleicht ist das auch so situational. Aber,
Also, ich finde so Statistiken immer ein bisschen extrem, aber auf der anderen Seite so, weil du halt jetzt gewonnen hast, sagen wir in der Zukunft, dann natürlich sieht alles ein bisschen besser aus.
Das heißt, du kompensierst es ein bisschen.
Genau, ja. Aber ja, Indiana ist sicher auch nicht so gut gestartet. Ich weiß noch, Anfangsjahr habe ich gedacht, ja, die schaffen vielleicht nicht mal Playoffs und so. Recht schwach, aber dann hat es sich ein bisschen gefangen und ja, jetzt läuft es. Also ich finde auch, OKC sieht am besten aus von allen Mannschaften, aber muss sagen, ich bin überrascht von Indiana. Ich habe wirklich gedacht, also gut, nicht nur ich, aber auch so New York. Ich meine, New York ist Favorite, New York gönnt das schon, aber sieht nicht gut aus. Und eben, wenn es schon gegen Cleveland ein Upset geholt haben, wenn sie jetzt gegen New York einen holen, können sie natürlich auch gegen OKC einen holen. Also ich glaube, so Cinderella-Stories gibt es immer wieder im Sport.
Ich weiß, sie sind vierter Seed, also es ist nicht so ein Heat 8 Seed, wo sie in den Finals gekommen sind, oder? Sie sind trotzdem vierter Seed, das ist nicht so
schlecht. Ja, aber du hast trotzdem zwei Seeds geschlagen über dich und OKC wäre dann der dritte Seed, also auch bei dem sind schon Underdogs. Ja, ich würde sagen, OKC gehen in Six, wenn es dazu kommt.
Aber das ist auch nicht für den Podcast, oder?
Genau.
Dann können sie auch schauen.
Ja. Bis dann noch etwas. Fast sicher fertig. Wir zwei haben noch Playoffs. Wir haben ja die Brackets gemacht, ganz am Anfang.
Also danke Playoffs. Fürs Zuhören. Man hört sich dann nächsten Mittwoch. Ja.
Also Leo, eben, es ist noch nicht fertig. Für die,
fast.
Also. Nachrechnen daheim. Leo ist im Moment ein Punkt voraus. Aber sein sogenannter Perfect Bracket kann nicht mehr punkten, weil er die Lakers in den Finals hat gegen Boston.
Ja.
Und ich muss hoffen, dass OKC die Serie gönnt. Und dann würde ich halt wegen dem Double Point System ihn überholen. Und das wäre dann auch glaub, der Gentleman Sweep für mich. Wäre, glaube ich, das 4-1 über jetzt 5 Jahre Podcast zusammen. Und das wär,
ich habe meine Cancer, meine Leukemia Bracelets, habe ich alle an, die Orange Bracelets vom Moment. Ich habe sie überall angezogen, heute Prüfung, alles. Ich habe mein Timberwolves Hoodie angezogen. Kevin Garnett invoked. Ich habe alles versucht. Ich habe ein Pentagramm, nein, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe alles versucht da. Ja, hoffentlich Basketball Gods, bless me. Dann will, also, von 3-1 auf 3-2, das wäre schon, ich wäre back in the game.
Du wärst wirklich back in the game, ja.
Ja.
Aber, ja. Du weißt, wer wir brauchen? Wir brauchen, oh, jetzt habe ich ein bisschen Quiz für dich. Weißt du, wer den Spitznamen The Extender hat in der NBA?
The Extender.
Ich habe mich kaputt gelacht, wenn ich das gesehen habe.
Also, es könnte jemand sein, der so Extendable Arms hat, so ein J-Dub. Oder es könnte halt, wie du sagst, ist so ein Serious Extender. Aber wer ist so ein PJ Tucker?
Also, du bist mit dem zweiten Ansatz ein bisschen näher dran. Es ist ein Serious Extender, aber es ist auch ein Shiri. Und zwar ist Scott Foster
auf
Instagram bekannt als The Extender, weil immer wenn es, also er hat auch Game 3 von Indy Knicks pfiff und nicht hat auch New York ja aufgeholt in dem Sinne, hat die Series extended. Ja. Und es hat so ein Meme so, oh, every time there is a sweep cooking, they call me to extend the series. The Extender.
Geil, ja.
Also eben, du bräuchtest gerade das Scott Foster zu unserer Serie.
Ja, ich bräuchte nicht nur den Toppler oder The Reverser, ich bin nicht nur
The Reverser.
Ich bin zuerst der Extender und dann der Reverser, glaube ich.
The Underdogger oder so.
Ja.
Aber das ist auch crazy, ja. Leo, wenn wir noch kurz über die Free Agents reden, ich habe es angeschaut, die meisten spannenden Free Agents haben eigentlich einen Player oder einen Club Option.
Ja.
Wenn wir sonst einfach durchgehen und sagen, denken wir, die werden angenommen, also denken wir, die werden angenommen oder nicht? Oder?
Machen wir ein Stays with the same team / Changes Team. Machen wir das.
Okay.
Und das heisst, es können Playoffs passieren, es könnte auch die Contract Renegotiation und so.
Ja.
LeBron James stays.
Also er nimmt die Player Option. Mit 40 nimmst du, glaube ich, schon 50 Millionen und kannst mit deinem Sohn spielen. Und, ja.
Steady Freddy, 45 Millionen Club Option.
Ich glaube, Houston nimmt den nicht, den Club Option.
Ich glaube, Houston nimmt den, aber er wird traded. Also.
Okay.
Also es ist wie, es ist nicht auf die gleiche Mannschaft, wir sind die verstanden.
Sign and Trade.
Kyrie, das Player Option, 44 Millionen, er nimmt.
Ich glaube, ich glaube, er nimmt schon, vielleicht nicht mal wegen, wobei bei ihm ist halt das Ding, wenn er sie ablehnt, weil,
da könnte ja länger
was er halt, eben, weil du weißt halt nicht, wie viel Geld bekommt er noch mit 34, Ich habe wirklich das Gefühl,
aber er ist verletzt. Er ist doch verletzt jetzt nicht.
Er ist verletzt, das stimmt, ja.
Dann muss fast nicht. Oder, also, er kann sicher nicht so einen grossen Contract Command ohne spielen jetzt.
Das stimmt. Aber ich weiß, wenn er jetzt ein Jahr nicht spielt, dann kann er noch weniger einen guten
Contract. Aber er kommt ja zurück Anfang Saison.
Ich weiß nicht, über wie lange
er. Ich habe gemeint, er kommt zurück Anfang Saison. Aber
ui, torn ACL. Im März.
Ja, im März, das ist schon so Oktober, November. So, vielleicht verpasst er die ersten 20, 30 Spiele von der Saison und dann kommt er schon zurück.
Targeting January 2026 statt. Yahoo Sports. Also gut, der verpasst schon ein bisschen
20, 30
die erste Spiele. Drittel. Ja.
Ja,
spannend. Also, ich glaube, wenn du Dallas bist, du willst, dass er ihn annimmt. Wenn du Kyrie bist, schwierig, weil. Eigentlich ist 33 so das Jahr, wo du wirklich noch deinen letzten guten Vertrag kannst einholen für so 3-4 Jahre. Aber ja, es ist wirklich schwierig. Es ist eine sehr schwierige Situation. Ich habe das Gefühl, er wird. Boah, ich weiß wirklich nicht.
Ich habe das Gefühl, er nimmt mit neuen Contract. Er bleibt mit neuen Contract. Contract wieder negotiated. Habe ich das Gefühl.
Okay.
James Harden. Ähnliche Situation. Also ich glaube, 36 Millionen nimmt er nicht, weil er sicher so einen 2-3-jährigen Contract, so à la Paul George.
Ja.
Also für mich James Harden nein.
Aber denkst du, er bleibt bei den Clippers oder denkst du, er nimmt den Vertrag irgendwo anders?
Ich glaube, Ich glaube, er bleibt bei den Clippers, weil Clippers brauchen gerade ein bisschen Star Power.
Ja.
Aber Clippers offert ihm Contract. Aber es würde mich nicht surprisen, wenn Pistons zum Beispiel, ich weiß nicht, du nimmst immer das Beispiel, aber wenn Pistons zum Beispiel ihm ein 3-Year, keine Ahnung,
60, 90 oder so.
7, 80 Millionen, ja, so etwas, ja.
Mhm.
Ja, so etwas anbietet, dann könnte interessant werden. Chris Middleton nimmt da für mich.
Bro, er unterschreibt jetzt schon, Bro.
Ja, eben, er ist schon also, unterschrieben. Es ist, ja.
34 gegen Chris Middleton findet nie im Leben 34 Millionen im Jahr.
Ja, nie. Er hat in 2 Jahren verdient 34 Millionen, also.
Ja, nein. Also ich habe nimmt das und dann vielleicht noch den letzten Vertrag unterschrieben, so 2 Jahre, 10 Millionen und dann ist er retired.
Julius
Randle ist spannend.
Jo, 30 Millionen, 31 Millionen.
Spannend, weil er ist erst 30.
Ja, er ist erst 30, aber er kommt von, er hat seine Limitation gezeigt in den Playoffs, aber er hat auch gezeigt, dass er contributen kann. Er ist jetzt so die dritte Mannschaft, von so halb fittet. Tough. Ich glaube, er bleibt nicht. Ich glaube, irgendjemand gibt einen Max. Einen längeren Max.
Das heißt, jemand gibt, ja.
Ja, ich glaube schon.
Ich habe das Gefühl, der Player Option lernt er ab, aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass er nicht zu Mini zurückkehrt. Weil am Ende des Tages, du bist trotzdem in den Conference Finals gekommen, also so viel hat es auch nicht gefehlt.
Ich habe gefragt, wie viel. Ich habe das Gefühl, wie Mini. Also, ich bin jetzt kein
Cap. Eben, ja. Für den richtigen Preis würde er bleiben, aber ich habe so einen Max, kannst du als Mini nicht wirklich zurühren.
Ja.
Dann, gut. John Collins,
weil
hat er jetzt schon unterschrieben, Bro.
Ich finde auch, also er ist so, es ist, wenn du es anschaust, dann sagst du John Collins, 27. Ja, er sollte doch mehr wie 25 Millionen commanden, wenn du das so vor 3 Jahren sagst, oder?
Ja, ja.
Schon an, er hat einfach nichts geleistet in den letzten, extrem viele Jahre. Also.
Ja, also wenn er bei Atlanta war, wo er noch jünger war, hat Atlanta Twitter-Post gemacht, in Ehren das Bild von Kevin Durant und dann geschrieben Pass and Future MVP of the League. Und dann hat sie John Collins. Also, du hast halt wirklich so einen Hype gehabt. Und jetzt nimmt er einfach Player Options an, wo
26 Millionen wert sind. Ja, 27 Millionen, ich sehe nicht mal mit so einem Fernglas gesehen, der 27 Millionen hat.
Ja, wirklich. Also,
ja.
Er hat jetzt schon unterschrieben, habe ich das Gefühl.
Also, das sind die Player Options.
Ja. Jetzt,
die einzigen noch intriguing Free Agents, die so oben bleiben, sind Clint Capella, Bruce Brown, Miles Turner und Nas Reed. Nas Reed hat eine Player Option 15 Millionen. Wenn wir noch Nas Reed finden, dann haben Player Options wirklich fertig, weil so Dorian Finney-Smith ist, ab dann wird es ein bisschen so langweilig.
Ja, also Nas Reed lernt ab.
Lernt ab und könnte sich einen fetten Korn schreiben. Also,
ich glaube auch. Und ich habe mir so, das ist schon ein bisschen tied up in dem Sinn.
Weil deswegen meine ich auch mit Julius Randle, das wird tough. Aber, ja.
Ja. Aber ich glaube, sie werden schon den Miles Reed prioritisen.
Ja, 100%. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, er zeigt
das. Also, er ist jünger, er ist nicht so viel schlechter. Ja. Passt auch mehr in ihr Schema rein, finde ich.
Größer, ja. Kann besser schiessen. Also, er ist, ja. Er ist halt weniger ein Creator, das ist das. Er ist halt weniger auf sich selber, aber sie buchen es mit End. Ja.
Weniger, ja.
Weniger.
Ja, halt ein Two-Option wäre gut, aber.
Ja. Jetzt eben noch geschwind würde ich gerne Clint noch ansprechen, wo also er macht ja bis jetzt macht er so ein Mid-Starting Center Geld 23 Millionen. Ich glaube, er muss ein bisschen weniger, aber ich glaube, er könnte so in 3 Jahre 18 oder so commanden. Non-Shooting Big Man.
Ja, ich habe vielleicht ein bisschen mehr als das, aber ja, ich habe wirklich noch einen so halb lukrativen Vertrag gönnen, bevor er
retired. Zurück in die Schweiz kommt. Kommt zurück,
ja, eben, also das kann ich mir gut vorstellen bei ihm, ja, irgendwie
bei
das er schon gemacht hat.
Ja, bei Wewe ist der
Tabel zurück. So.
Aber Genf hat eben keine Mannschaft, ich glaube, sie haben keine Mannschaft.
Doch, die sind gerade Meister geworden, ja.
Okay.
Geneva Lions oder wie die heißen, glaube ich.
Ist das nicht okay?
Ich habe gerade auf SRF auf Insta einen Beitrag gesehen.
Okay. Krass.
Aber,
Ich weiß, wir haben Lausanne Puy, hat Nio, da hat ihre Mannschaft in Tessin, hat so irgendetwas, so nicht Lugano, aber so irgendetwas ähnliches.
Da, Lions de Genève sind die neuen Schweizer Meister im Basketball.
Opa.
Die haben gegen Fribourg Olympique gewonnen im Finale.
Ja, der Roman, die ist viel größer Basketball wie bei uns, also in Deutschschweiz.
Deutsche sind so noch nicht so beliebt. Ja,
ja, wir müssen ein bisschen, wir und Böhle schleppen, wir müssen ein bisschen arbeiten, ein bisschen arbeiten.
Ja, aber ich habe einfach mal jetzt kurz, ja, kurze
Exkurs, Tangente. Kurz Exkurs.
Ich habe mal gelesen, das Problem ist, es hätte schon zwei, drei deutsch-schweizer Mannschaften, die das Zeug hätten, um in die erste Liga zu spielen. Aber das Problem ist halt, weil alle Mannschaften in der Romandie oder im Tessin sind, es ist halt so eine Hürde ökonomisch die ganze Zeit müssen zu reisen, dass es sich nicht lohnt. Und jetzt hat es wie so ein bisschen in dem Sinne einen Röstigraben gegeben, wie man das aus der Politik kennt, dass einfach alle. Ja, dass einfach alle Franzosen und Italiener in der Nazi A spielen und alle Deutschen in der Nazi B spielen. Aber nicht wirklich wegen dem Niveau. Also wegen dem Niveau wäre es schon ein bisschen gemischter, aber halt einfach ökonomisch lohnt es sich nicht, für jetzt irgendwie eine deutsch-schweizer Mannschaft in die Nazi A zu spielen. Und deswegen, ja. Und ich glaube, sie wollen das ein bisschen auflockern, ich glaube, sie wollen es ein bisschen zahlen, dass sie halt nicht so viel an den Reisekosten mit beteiligen und so, weil eigentlich nicht der Sinn davon, oder? Dass du einfach Economic Constraint hast als Mannschaft.
Ja, also ich muss sagen, in meinem Jahr in Lausanne habe ich auch gefunden, es hat viel mehr Leute, die Basketball spielen, also Lausanne, Nyon, Löwe, es hat viel mehr Leute, die Basketball spielen, wie in der Deutschschweiz. Also sicher auch kulturell, vielleicht in Frankreich ist ja Basketball grösser wie Deutschland zum Beispiel, und dann kann es ja auch so externe Influences haben.
Ja, genau.
Also, ja, nein, Miles Turner würde ich wirklich nur ansprechen, weil Miles Turner finde ich interessante Free Agent.
Dann ich glaube, er bleibt. Also, du bist in den Finals, du bist 11 Jahre schon bei Indiana.
Oh, du bist in den Finals schon.
Start. Ja, aber ich wollte es reverse jinxen. Ja, jetzt, letzte Versuch noch. So. Aber ja, du bist so gut wie in den Finals, du bist schon 11 Jahre dort, du bist ein Starter, du passt auch gut von der Entität zusammen. Also, ich glaube, er wird es verlängern.
Indiana hat schon 60% vom Cap für die nächste bis 2028, 2029. Bis 2027, 2028 haben sie 50-60% vom Cap mit diesen zwei Halley und Siakam Maxes. Also, das Einzige, was du da machen kannst, ist vielleicht am Miles Turner, weil er für Max ist schon ein viel für ihn, oder? Ich würde sagen, so 33 Millionen. Was meinst du, so könnte er so verdienen?
Ich glaube,
so ein 20% hat er schon. So, nein, er hat noch nicht gesigned.
Ah, nein, ich war auf dem Halliburton-Vertrag.
Ich glaube, er ist so ein 20% vom Salary Cap Typ, so 30 Millionen bis 35 Millionen.
Ja, voll hätte
ich. Dann hast du 60 plus 25, das gibt 85%. Dann musst du mit so Top, Oppie Top in Neesmith. Ja, gut, die hast du noch für 2 Jahre auf noch Rookie oder kleinere Contracts. Ich glaube, Rookie Extensions. TJ McConnell hast du auf 10 Millionen. Dann hast du, ja, Benedict Mather in Farfay. Ja, wenn du so backloadest, wenn so der Cap höher wird, ich glaube, er könnte bei Indiana bleiben mit so einem 30, 35 Millionen Vertrag. Ich glaube, das wird gehen.
Ja, eben. Und ich glaube, er wird da bleiben. Also,
ja, ich glaube auch.
Er ist schon zufrieden dort. Er ist schon seitdem Paul George dort ist, er ist eben noch geblieben. Also,
Ja.
Er liebt schon. Ja.
Gut.
Ja.
Das wäre es dann von unserer Seite. Ja. Geile Serie bis jetzt. Und wir hören sich dann Playoffs, Finalists wissen. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.